Radio Oldtimer Specials.
In der Serie Schicksalsmomente der deutschen Automobilwirtschaft berichtet Ingo Meyer, Wachtberg-Pech, im Gespräch mit Arno Wahl über entscheidende Männer und Sternstunden der deutschen Automobilwirtschaft. Hören Sie jetzt Folge 5, den zweiten Teil der Sendung BMW Rettung in der letzten Stunde durch ein paar beherzte Männer.
Und dieses war spürbar. Erstmal stand das Angebot von Mercedes, aber die Leute, die eine BMW-Aktie hatten, die vielen Kleinaktionäre, die haben diese Aktie über die Kriegsjahre, über die Nachkriegsjahre gehütet wie ein Augapfel. Das waren viele private Leute. Das hat man in Bayern auf dem Land, hat man eine BMW-Aktie weiter vererbt wie den goldenen Teelöffel, den man zur Taufe gekriegt hat. Ja? Und die wollten nicht, dass BMW in eine andere Hand ging. Das war, die hingen an BMW. Und dann gab es natürlich wilde Aktionäre, die auch Krach gemacht hatten, die auch so eine Hauptversammlung sprengen konnten durch Zwischenrufe und Zwischenfragen. Jedenfalls ging es auf der Hauptversammlung am 9. Dezember 1959 hoch her, weil die Hälfte der Aktien war ja praktisch sowieso im Portfolio der Deutschen Bank, also als Depotverwalter, und dann noch ein paar Aktien, ein paar Stimmen auf die andere Seite, und schon wäre der Deal perfekt gewesen. Und da hatte ein junger Rechtsanwalt aus Frankfurt, Herr Matern, der die BMW-Händler und einige Kleinaktionäre zu vertreten hatte, arge Bedenken. Er hat sich vorher nochmal alle Unterlagen zum Aktienrecht durchgelesen und hatte festgestellt, die machen hier einen Deal zwischen der Deutschen, eingeleitet durch die Deutsche Bank, ohne jede andere Rettung von BMW überhaupt geprüft zu haben. Kaufangebote von Roots in England, von der Roots-Gruppe und von Ford wurden gar nicht groß von BMW-Vorstand damals in Erwägung gezogen, weil der BMW-Vorstand war praktisch auf der Linie Deutsche Bank, und die haben auch gesagt, wir sind am Ende, wir können das nicht mehr. Und dann hat dieser Matern richtig leise, aber klar in diese aufgewühlte Halle der erbosten Kleinaktionäre einfach Fragen gestellt. Fragen zum Beispiel, haben Sie von dem neuen Typ 700, der ja auch auf Initiative eines österreichischen Importeurs gebaut wurde, auf der Basis des 600, wie viele Bestellungen haben Sie? Ja, da mussten Sie zugeben, 25.000. Ja, wenn man 25.000 Bestellungen hat, wie viel Geld kommt da nächstes Jahr rein? So und so viel. Oder die Frage gestellt, Sie haben in Ihrer Bilanz, die Sie hier noch nicht attestiert vorgelegt haben, nicht berücksichtigt, dass die Entwicklungskosten für den 700er nicht in einem Jahr abgeschrieben werden können, sondern als über einen Zeitraum von 3-4 Jahren verteilt werden müssen. Das heißt, Sie haben die Verluste unzulässig höher dargestellt, als sie sind. Damit ist die Bilanz falsch. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wenn eine Bilanz als solche in der Hauptversammlung angezweifelt wird, dann reichen 10% der Stimmen, um die Hauptversammlung an dieser Stelle zum Ende zu bringen, die Entlastung zu verweigern und den Punkt von der Tagesordnung zu nehmen. Und das hatte der Matern geschafft. Die 10% hat er leicht zusammen gehabt. Und damit war letztendlich der Zugriff von Mercedes, der auch limitiert war in dem zeitlichen Angebot, genau auf diesen Tag. Das Angebot lief also am Abend der Hauptversammlung ab. Damit war das Ding gelaufen. In der Ecke saß ein Mann, der sehr gut zugehört hat, weil er nicht gut gucken konnte. Sein Name ist Herbert Quandt. Und Herbert Quandt hatte als Industrieller im Grunde diesen Deal von Mercedes mit eingeleitet, weil er auch Aktionär bei Mercedes war. Aber die Stimmung unter den Händlern, die Stimmung unter den Kleinaktionären, das Glauben an die Marke, die Tatsache, dass alle Leute gesagt haben, die Firma hat einen Wert, 6.500 Leute mit den Konstruktions- und Fertigungserfahrung ist ein Wert, die kann man einfach nicht zu einer verlängerten Werkbank umfunktionieren. Das hat den Herrn Quandt beeindruckt, und er hat dann nachgedacht und sich einige Leute kommen lassen, unter anderem den damaligen Betriebsratsvorsitzenden Golda, der eine ganz große Rolle bei der Wiederauferstehung von BMW gespielt hat. Und Quandt ist dann in diese Firma hineingegangen und hat Aktien gekauft, Aktien um Aktien gekauft und hat der Firma dann wieder eine Blutzufuhr an finanziellen Mitteln gegeben. Und die finanziellen Mittel waren ja schon im Grunde auch dringend notwendig, weil in der Pipeline war ein neues Auto. BMW nannte ihn den Mittelwagen. Die Isetta und der BMW 700, das waren diese kleinen Autos. Der große Barockengel ging nicht mehr. Man wollte in eine mittlere Klasse reingehen und Marktanalysen haben auch gezeigt, dafür gibt es einen Markt. 600 Kubik, ungefähr 70 PS, leicht gebaut mit modernen Fahrwerken. Das war das, was BMW wollte und dafür war das Geld vom Quandt auch bitter nötig und die Konstruktionen des Fahrzeugs waren ja da. Und man konnte so ganz langsam in die Fertigung oder in die Fertigungsvorbereitung gehen dieses neuen Autos. Vorteilhaft war, das muss man sagen, dass in der gleichen Zeit Borgward in die Knie gegangen ist, 1961, dass viel technische Kapazität vom Borgward rüberging zu BMW, zum Beispiel der Einkaufschef. War dann mit der Isabella auch ein Wagen aus dem Markt genommen, durch Bankrott oder Pleite bei Borgward, die in der gleichen Klasse des neuen Mittelwagens von BMW war, dieses 1500. Und damit kam der 1500 relativ schnell auf die Beine. Ein tolles Auto, modern gestylt, mit noch Schwächen in der Karosseriefertigung, das muss man sagen, aber von seinem Layout der Konstruktion überragend. Er wurde dann auch relativ schnell in seinem Hubraum vergrößert, in seiner Leistung angehoben. Zur gleichen Zeit kam natürlich dann wieder so ein Mann bei BMW rein von Auto Union, der sich als Verkaufsgenie entpuppte. Ich rede jetzt von Paul Hahnemann. Ja. Paul Hahnemann war früher mal Opel-Vertreter, war Opel-Großhändler in Freiburg. Kannte also das Metier des Automobilhandels, kannte die Kunden, war dicht genug an den Kunden, um zu wissen, wie Kunden ticken, was Kunden wollen und wie Händler geführt werden müssen. Er war ja selbst ein Händler. Und er hat dann relativ schnell die Halden des 700er, der sich dann auf einmal auch nicht mehr so gut verkaufte, weggeräumt. Er hat mit Tricks gearbeitet, die heute das Schmunzeln bewirken, aber damals als brutal empfunden wurden. Zum Beispiel hat er reihum alle Importeure anrufen lassen und hat gefragt, wer sind die schwächsten Importeure? Und das war dann der BMW-Importeur in Kopenhagen. Den hat er dann anrufen lassen und sagen, entweder nehmen Sie noch 30 von den Autos ab oder wir kündigen Ihnen den Vertrag. Und da hat der BMW-Importeur in Kopenhagen gesagt, die Autos sind unverkäuflich. Damit war der Vertrag gekündigt. Das wollte aber der Hahnemann, damit sich das ganz schnell unter allen Importeuren und Händlern in Europa rumgesprochen hatte. Und bevor die jetzt noch ihren BMW-Vertrag verlieren, haben die noch schnell alles abgenommen, was bei BMW auf dem Hof stand. Ja? Und so hat Hahnemann aus Lagerwagen Geld gemacht, das Unternehmen brauchte. Und dann ist der Hahnemann ja bekannt als der sogenannte, Franz Josef Strauß hat ihn so bezeichnet, als Nischen-Paul. Er ist in den Marktnischen gegangen. Er hat gesagt, wir haben diesen wunderbaren Mittelwagen und da müssen wir den jetzt mal ein bisschen zum Zweitürer umbauen, mit den gleichen Motoren, mit den gleichen Achsen ein bisschen verkleinern und einen sportlichen Wagen daneben setzen. Das war dann die 02er-Baureihe, die später mal letztendlich die 3er-Reihe geworden ist. Und das war dann die Situation, wo BMW das Geld in die Kassen gespült wurde für neue Entwicklungen, wo BMW dann auch Mercedes so ein bisschen ärgern konnte mit dem neuen Sechszylinder mit 2500 Kubikzentimeter oder 2800 Kubikzentimeter. Das war dann, lief in die große Klasse rein.
Lassen Sie uns mal da die Zeit zuordnen. War das 69 nach meiner Erinnerung?
Das war 69, ja, richtig. Das war 69, ja. Das hat Herr Hahnemann noch alles eingeleitet und hat auch natürlich die Werbung und die ganze Pressearbeit so ein bisschen so gestaltet. Wir sind die fitten Kleinen aus München und wir bauen die Autos, die man selbst fährt und nicht die Autos, wo man als arrivierter Bankdirektor hinten mit Hut sitzt und sich fahren lässt. Sie hatten also die Zeichen der Zeit erkannt, dass man etwas anderes brauchte als ein Bonzenauto. Ja, die wollten einfach einen elegante Mittelklasse und elegante Oberklasse.
Der auch flott fuhr.
Der auch flott fuhr und alle diese modernen Ingredienzien hatte, die man bei so einem Auto hatte, die waren auf Freude am Fahren ausgelegt. Dann war es natürlich genau so, dass die Produktion bei BMW nun auch nicht mehr ausreicht. Nun kam BMW in eine ähnliche Situation wie Mercedes nach dem Krieg. Die Autos wurden denen aus der Hand gerissen und man suchte nach neuen Produktionsanlagen und über wiederum ein Unglück des einen wurde das Glück des anderen. Andal Glas, der Schlosser aus Amerika, der in Dingolfing praktisch eine Kleinwagenschmiede aufgebaut hat und aus eigener Kraft Autos baute, sich dann aber zum Schluss verzettelte mit V8-Modellen und mit Karosserien von Frua und Geld verlor, der sah seine Produktionsanlagen nicht mehr ausgelastet. Gogo war also nichts mehr. Und dann hatte der Hahnemann, das ist ihm zu verdanken, dem Verkaufschef, das macht eigentlich so normalerweise ein Vorstandsmitglied, der Vorstandsvorsitzende. Hahnemann hat also den Kauf von Dingolfing für BMW eingeleitet und hat damit einen Arbeiterstamm erhalten und in der Umbauzeit das Werk umgebaut wurde in Dingolfing, damit dann BMWs dort gebaut werden konnten, wurden die Arbeiter auch in München beschäftigt oder man sagt, ihr könnt auch zu Hause bleiben, wir stellen euch in jedem Fall wieder ein. Das war also eine ganz relativ tolle Art und Weise, wie der Hahnemann dieses Werk auch ohne den Andal Glas und die Familie Glas zu übertöpeln, doch als Produktionsanlage von BMW erworben hat. In einer Fläche, wo genügend Facharbeiter waren, die bis rein an den eisernen Vorhang zur Tschechei reichten. Das Einzugsgebiet für die Facharbeiter war ja weit. Ja, das war Hahnemann, der Mann, der bei BMW natürlich dann viel erreicht hat.
Ja, lassen Sie uns auch noch vielleicht erwähnen, er nahm den Sportwagen von Glas und setzte dort einen 1600er Motor rein, BMW-Motor, ja. Machte die beiden Nieren vorne dran, ja. Und hatte damit nahtlos einen Übergang in diese Sportwagensphäre auch, die eine Zeit lang erfolgreich lief.
Ja, ja. Aber man wusste ja, dass es ein Glas war mit dem BMW-Motor. Ne? Aber das ist okay, konnte man machen, waren ja auch keine großen Stückzahlen, war auch keine große Investition, die dafür nötig war. Aber der Herr Hahnemann war eben der Mann, der aus der, ja, wie soll ich das sagen, der alles aus dem Bauch machte, keine Analyse, keine Marketingabteilung nach dem Motto, ich weiß, wie Kunden ticken und so wird es gemacht. Und so wurde es auch gemacht. Das war aber in einer Zeit, in der das Werk immer größer wurde und dann kommt natürlich genau der Punkt, so ein größer werdendes Werk und der Erfolg braucht dann sicherlich auch eine andere Führung und über ein paar Umwege ist Herr von Kuhnheim dem Quandt aufgefallen und der hatte schon vorher ein paar Quandt-Besitzungen geleitet, die nicht im Autobereich gewesen sind und dann in einer Geheimsitzung wurde Kuhnheim zum Kronprinzen dort gewählt und Hahnemann als Vorstandsmitglied, der sich vielleicht da auch Hoffnungen gemacht hat, wurde gar nicht informiert. Er wurde nur später zitiert nach Bad Homburg. Da wollte man ihm das bekannt geben und damit hat er das Haus von Quandt verlassen und auch BMW verlassen und war bei BMW nie mehr gesehen. Das hat das Motto, das macht man mit mir nur einmal. Und mit Herrn Kuhnheim hatte man natürlich genau den Antitypen von Hahnemann, den überlegten und überlegenden, er lebt ja noch und deswegen werde ich mich jetzt mal ein bisschen zurückhalten, den Grand Seigneur praktisch aus einem guten Hause in Ostpreußen, der eine gute Ausbildung, eine gute Bildung, eine Bildung zu einem Herrn genoss und der hat natürlich dann langsam fragend und nicht schnell wie Hahnemann machend dieses Schiff übernommen und einen ganz klaren Kurs gesteuert. Und letztendlich war das der Kurs, es war ja sehr lange Vorstandsvorsitzender, der Herr von Kuhnheim, der hat letztendlich den Kurs gesteuert, auf dem BMW heute ist, nämlich auch mit Auslandsfabriken, mit einer Internationalisierung der Marke. Das waren also die drei Männer nach dem Krieg, die eigentlich BMWs Schicksal bedeutet hatten. Der Matern, der Rechtsanwalt, der BMW aus den Klauen von Mercedes gehauen hat. Der Hahnemann, der Verkaufschef, der Begnadete, der die Händler motiviert hat, mit Tricks und mit Gewalt und mit gut zu reden. Und dann nachher natürlich Kuhnheim, der elegante Chef, der diese Linie aufgebaut hat, sich auch gute Experten geholt hat, wie Bob Lutz. Sie wissen, dass Bob Lutz sein Verkaufschef war. Ja. Dann hat man diese Reihe Dreier und Fünfer aufgebaut und Siebener. Das ist alles auf Bob, geht alles auf Bob Lutz zurück. Ne?
Ja. Ja. Meier, es gibt in der Wirtschaftswissenschaft den Begriff, den intuitiven Faktor. Der steht neben den drei Produktionsfaktoren Arbeit, Boden, Kapital. Ja. Und der Nischen-Paul, der ist repräsentativ für diesen intuitiven Faktor. Den konnte keiner, die Entscheidungen konnte keiner nachvollziehen, aber sie waren richtig. Und weil in der Wirtschaft, wenn Leute Geld da reinstecken und bereit sind zu investieren, dann wollen sie die Entscheidungen nachvollziehen können. Dann brauchen sie Entscheidungsmatrizen und ähnliche Sachen. Und das bot dieser Intellektuelle, Herr von Kuhnheim.
Richtig. Insofern war es, glaube ich, richtig, dass jedermann zur richtigen Zeit da war.
Richtig.
Denn wenn ein Werk größer wird und ein Werk in der Organisation auch anders tickt, dann braucht man den überlegenen Analytiker. Ja. Wenn aber noch etwas da herumliegt und etwas...
Dann braucht man den Macher.
Genau. Wie Leiding, im Grunde, wir sprachen darüber in einer Sendung, wie Leiding bei Volkswagen. Ne?
Ja, klar.
Der einfach gesagt hat, alles was Audi baut, kommt zu Volkswagen, wir pappen ein anderes Heck dran und ein anderes Zeichen drauf und dann retten wir die Firma. Ne? Mhm. Das war ja keine Handlung, die einer langen Strategie geschuldet war.
Herr Meier, wir beide können stundenlang über die Entwicklung unter der Ägide von großen Männern in der deutschen Automobilindustrie sprechen. Heute haben wir ein langes Thema abgewickelt, nämlich BMW. Müssen wir noch was über die Neuzeit sagen? Ich denke, wir können das einfach so stehen lassen, denn die Neuzeit ist nicht unser historischer Bereich, denn die Neuzeit, die kann man heute in der Werbung, in den Autos, die auf der Straße fahren, sehen. Wen nehmen wir uns als nächstes vor, um so ein bisschen, wenn Hörer da sind, die uns jetzt folgen, etwas zu bieten?
Ich könnte mir vorstellen, wir nehmen mal die Firma, die 1971 den größten Marktanteil in Deutschland hatte, was ja keiner weiß.
Nee, das weiß ich auch nicht. Wer war das?
Das war Opel.
Ja, guck an.
Man glaubt ja immer, und so war das am Anfang auch, VW fing 1950 mit 40% Marktanteil in Deutschland an. Das muss man sich mal überlegen. 40% hat eine Firma gehabt. Und dieser Marktanteil von Volkswagen ist kontinuierlich zusammengeschrumpft, weil natürlich andere auf dieses langsam sterbende Käferkonzept ganz günstig konterkurierten. Und das war Ford mit dem 12M und natürlich Opel mit dem Kadett, aber auch Opel mit dem Mittelwagen, mit dem preiswerten Rekord. Und weil VW so schlimm dran war 1971 und Opel so gut dran war in der Zeit mit einem durchaus durchdeklinierten Produktprogramm und aus jeder Linie gab es noch einen Caravan und gab es noch ein Coupé, das brachte Opel dann auf einen Marktanteil, der knapp über Volkswagen war.
Hören Sie mal, da habe ich dran zu beigetragen, denn ich habe mir 1970 einen Opel GT 1900 AL gekauft.
Haben Sie ihn noch?
Nein, aber ich habe ihn genossen. Das war so ein schnelles Auto und flott und modern zu dem Zeitpunkt, dass jetzt das, was Sie sagen, dass das der Betrieb mit den größten oder die Firma mit den größten Marktanteilen war, das wusste ich damals nicht, wusste ich bis heute nicht. Da haben wir aber eine Grundlage für unsere nächste Session, in der wir über Opel sprechen werden. Herr Meier, für heute müssen wir ganz einfach aus zeitlichen Gründen unser Gespräch zum Ende führen. Ich bedanke mich ganz herzlich für diese besonderen Einblicke. Ich habe sehr viel durch Ihre Ausführungen wieder dazugelernt. Wir werden bei unserem nächsten Thema Opel sicherlich genauso viele Neuigkeiten hören und manch einen Hörer von Radio Oldtimer erstaunen mit dem Wissen, was Sie über die Jahrzehnte zusammengefügt, getragen haben und bereit sind, mit uns zu teilen. Herr Mayer, vielen Dank an dieser Stelle.
Bitte schön, Herr Wahl, hat mir auch Spaß gemacht.
Sie hörten einen Beitrag von Ingo Mayer, Wachtberg-Pech, aus der Serie Schicksalsmomente der deutschen Automobilwirtschaft.
Radio Oldtimer. Die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.